Was macht denn ihr da?
Design.
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 Macht.
Macht. Macht.
Gesellschaft.
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 Ja, hallo und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Design macht Gesellschaft, dem Designforschungspodcast des Institute of Design Research an der Hochschule der Künste in Bern. Ich bin Jost Zeintler. Ich bin heute leider allein im Studio. Meine beiden KollegInnen Arno Görgen und Eliane Gerber scheiden beide krankheitsbedingt aus. Ich wünsche beiden von hier aus eine ganz, ganz gute Besserung. Wir sind ja auch gerade in einer ganz fiesen Zeit, was so Erkältungen und Grippen und weitere Erkrankungen angeht. Naja, anyways. In dieser Staffel macht unser Podcast ja eine ganz schön interessante Transformation durch. Wir haben angefangen beim Überthema der Sinne und wir sind jetzt schon zum vermehrten Mal beim Thema der akademischen Ausbildung gelandet. Und wir können euch, oder ich kann euch jetzt schon mal verraten, auch diese Folge wird in diesem Bereich angesiedelt sein. Transformation und Studium sind ja auch schon Spitzenhinweise auf unser heutiges Thema. Wir kommen nämlich über ein ganz neues Projekt der Hochschule der Künste Bern zu sprechen, nämlich den kommenden Bachelor-Studiengang in Transformation Design. Das ist auch deshalb so interessant, weil wir nicht jeden Tag bei der Geburt eines neuen Studiengangs zuschauen dürfen. Und wir freuen uns, mit dieser wichtigsten sozusagen Geburtshelferin dieses Bachelors ins Gespräch kommen zu dürfen heute. Mit mir ist Emilia Lischke. Herzlich willkommen, Emilia.
Hallo Jost, schön, dass ich da sein kann.
Ja, Emilia, bevor wir uns jetzt zum Studium selbst zuwenden, erstmal sehr schön, dass du da bist. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ist es auch immer wichtig, dass wir die Leute hinter solchen Projekten ein bisschen kennenlernen. Ich habe gelesen, du hast Cultural Studies studiert und dann in London einen Master of Science in International Public Policy am University College London gemacht. Dann warst du eine Zeit lang in Berlin und nun bist du in einer anderen Bärenstadt in Bern. Ist Transformation ein Thema, das dich professionell oder persönlich begleitet hat bisher?
Das ist eine gute Frage. Ich komme zum Transformationsdesign über keinen geradlinigen Weg. Also ich habe keinen klassischen Design-Hintergrund. Bin relativ spät, erst nach dem Abschluss meines Masters, zufällig in Australien durch ein Innovationsprogramm, an dem ich teilgenommen habe, auf strategisches Design und strategisches Innovationsdesign gekommen und habe dann später auch mit denselben Leuten die Methoden und die Praxis, die sie entwickelt haben, im Bereich systemischer und Gesellschaftstransformation angewandt. Mein Hintergrund, sozusagen akademisch, liegt, wie du gesagt hast, in den Kulturwissenschaften und bin dann. Und das ist so ein Studiengang, als ich da studiert habe, war ein bisschen das Vorurteil, dass man mit Kulturwissenschaften Taxifahrerin werden wird. Und es war auch tatsächlich schwierig, bei so einem Studiengang, der so interdisziplinär angelegt war, dann den passenden oder überhaupt einen Masterstudiengang zu finden, der den Studiengang akzeptiert hat, aufgrund von konsekutiven ECTS-Punkten. Und ich habe dann den Master gemacht, weil mich damals sehr die Frage interessiert hat, wie kann ich denn jetzt all das Wissen über kulturelle und soziale Dynamiken, Kräfte, Faktoren und Strukturen dazu nutzen, um dann politische Entscheidungen und Entscheidungen auf Gesellschaftsebene überhaupt formen zu können. Und das ist ja so die Essenz von Public Policy. Ja, weil man sich dann anschaut, also was ich zum Beispiel im Bachelor gemacht habe, habe ich in der Bachelorarbeit eine Analyse, eine Diskursanalyse gemacht von Heldennarrativen in den Blockbustern und dann vor allem anhand von Batman-Filmen und zwar vor allem die neoliberalen Narrative, die dahinter stecken. Und später dann im Master eine statistische, ökonometrische Analyse von der im Zusammenhang von Verschuldung und Glücksempfinden auf sozialer Ebene. Das heißt, ich habe schon immer wieder viele Sprünge gemacht, Transformationen insofern erlebt, dass ich immer wieder neu mich Fächern zugewandt habe und neue Rollen, neue Gebiete kennengelernt habe.
Das klingt nach einem sehr spannenden Werdegang und ach, ganz schade, dass Arno da nicht mitreden kann. Der hatte bestimmt große Freude an Gespräch über deine Bachelorarbeit, über die Heldinnen-Narrative. So, aber wie und wann kam es denn zu dieser Entscheidung, nach Bern zu wechseln?
Also die letzten 7 Jahre habe ich vor allem Projekte im Bereich soziale Transformation viel im globalen Süden und im Zusammenhang mit internationaler Entwicklungszusammenarbeit gemacht. In dem letzten Jahr kam dann speziell ein Fokus auf Klimawandel und Klimainnovation im europäischen Kontext hinzu. Und ich habe dann auch im Rahmen von einer Veranstaltung, einem Workshop an der Potsdamer Hochschule einen Dozierenden des EDR-Instituts auch kennengelernt. Und wir haben uns über den Aufbau des neuen Studiengangs unterhalten. Und das hat mich dazu bewogen, mich auch dafür zu bewerben. Ich glaube, das war, wie du schon selber bereits gesagt hast, so eine einzigartige Möglichkeit, mal sich damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich an Kompetenzen braucht heutzutage, wie man schon ganz früh diese Kompetenzen vermitteln kann.
So, also ein neuer Studiengang startet ja nicht bei Null. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu verraten, wie viel Vorlauf das gebraucht hat und was so diese wichtigsten Baustellen bei diesem Prozess waren?
Ja, also du hast recht, da ist wahnsinnig viel Vorarbeit geleistet worden. Ich bin sehr glücklich, dass ich darauf aufbauen kann. Also federführend hier und die Treiber hinter der ganzen Idee ist das Leitungsteam von dem IDR, dem Institute of Design Research, welches sich schon länger mit der Frage beschäftigt hat, wie man Design weiterdenken kann, wie man auch verschiedene neue Richtungen des Designs miteinander verknüpfen kann und bereits schon im Bachelor einfließen lassen kann, wie zum Beispiel Social Design und Transformation Design. Auf dem Weg zur Bewilligung des Studiengangs, die dann dieses Jahr stattgefunden hat mit einem NC von 25 Studierenden, mussten die wahnsinnig viele Hürden nehmen. Vor allem natürlich ist das alles in einem Kontext passiert, der gerade viel Kürzungen erlebt. Und auch in einem Kontext, wo sich immer mehr die Frage gestellt wird, was für eine Wirkung haben eigentlich oder was für eine Verantwortung, Wirkungsverantwortung haben eigentlich Kunsthochschulen in dieser Welt, die von Wandel und auch verschiedenen Herausforderungen geprägt ist. Einige Hürden, die vor allem nennenswert sind, sicherlich ist die Hürde der Interdisziplinarität und die Hürde von Partnerorganisationen und Unterstützenden aus Gesellschaft und Wirtschaft. Also bei der Interdisziplinarität, da war es für viele Unterstützer des Studiengangs sehr wichtig, dass sich die Hochschule vor allem auch im Kontext der BFH öffnet und diesen Studiengang so interdisziplinär wie möglich anlegt. Also sozusagen von vornherein auch Kooperationen mit anderen Studiengängen, mit anderen Departementen, sei es zum Beispiel die HAFL im Bereich Landwirtschaft und Nachhaltigkeit, die BFH Wirtschaft aufbaut, dass bestehende Angebote sozusagen optimal genutzt werden und dass es zu mehr Austausch kommt zwischen den künstlerischen und den anderen Wissenschaften. Und zum anderen ist das natürlich ein Studiengang, der sehr darauf beruht, dass es Partnerorganisationen gibt, die in den Projekten mit den Studierenden zusammen an Herausforderungen, an Problemen und Aufgabenstellungen aus der Praxis arbeiten. Das heißt, da war es für das Team, was diesen Studiengang auf den Weg gebracht hat, sehr wichtig, von Anfang an in Interviews zu gehen, immer wieder Bedarfe abzuklären, zu fragen auch und herauszufinden, was benötigt ihr eigentlich an Kompetenzen, was findet ihr relevant und wichtig und wie würdet ihr so einen Studiengang unterstützen können. Und da gab es sehr viel Resonanz gleich von Anfang an und ich bin dabei, das weiterzuführen und das alles ein bisschen zu konkretisieren.
Wow, das klingt auch so, als wäre das schon im Studien selbst dann relativ praxisnah aufgebaut, wenn du sagst, dass eben schon ganz konkret an Projekten mit Partnerorganisationen gearbeitet wird. Das ist ja in dem Sinn eine riesige Ressource auch für die Studierenden.
Ja, absolut. Ja, der Studiengang wird drei große Bereiche haben, sogenannte Modulgruppen. Eine Modulgruppe ist so die Understand-Modulgruppe, das sind die klassischen Kurse, sagen wir mal. Dann gibt es die Implement-Gruppe, da sitzen diese Projekte drin und das alles wird dann gerahmt von der Develop-Modulgruppe. Und diese Projekte, von denen wir gerade gesprochen haben, die sitzen in der Implement-Gruppe. Und nur um sich mal zu verdeutlichen, was die für ein Gewicht einnehmen, die jedes Projekt, und es gibt insgesamt vier Projekte bei einem Vollzeitstudium, hat 18 ECTS-Punkte. Die Kurse hingegen, die werden mit 2 ECTS-Punkten angeboten. Also da ist das Gefälle ganz klar, dass es bei den Kursen wirklich um kurze Input-Formate geht und dass es in den Projekten vor allem dazu kommt, dass man die Theorie erlernt zu erkennen in den Kontexten, in denen man ist und dann vor allem aber auch all diese Skills ausbildet, die man braucht, um dann eigentlich Design in Praxis und in Kontexten anwenden zu können.
Ja, das klingt toll. Das klingt tatsächlich halt wirklich nach so einem sehr praktisch integrierten Studiengang. Du hast es eben gerade gesagt, ihr habt 25 Studierende vorgesehen pro Semester, richtig? Jetzt ist man von so klassischen Design-Studiengängen vielleicht gewohnt, dass man so ein bisschen lineares Aufnahmeverfahren hat von, man legt halt irgendwie ein Portfolio vor mit vergangenen Arbeiten, mit schon so einem gewissen Skillset, das die Leute mitbringen und vielleicht mit einer praktischen Aufgabe oder so. Das ist das, was ich jetzt in meiner Designausbildung erlebt habe. Wie sieht das Aufnahmeverfahren bei euch aus? Oder kannst du dazu schon konkreter was sagen? Wie werden die Menschen ausgesucht? Was ist so quasi das Skillset oder das in Anführungszeichen Portfolio, das die Studierenden für diesen Studiengang mitbringen sollen?
Also das Aufnahmeverfahren ist zweistufig aufgebaut. Es gibt erstmal eine schriftliche Bewerbung und dann gibt es einen Aufnahmetag, einen Assessment-Tag. Bei der schriftlichen Bewerbung sind wir wahrscheinlich ganz klassisch, so wie auch andere Designstudiengänge unterwegs. Da wird zum Beispiel auch ein Portfolio eingereicht. Allerdings sind hier wahrscheinlich die Anforderungen ein wenig anders als bei einem Bachelor Viscom zum Beispiel. Also hier ist für uns das Portfolio eher entscheidend aus zwei Aspekten. Zum einen möchten wir sehen und verstehen, wie geht eine Person an eine Problemstellung ran, wie strukturiert eine Person Gedanken, vielleicht auch Prozesse, wie geht sie da gestalterisch, konzeptionell ran. Und zum anderen aber auch, um eben zu schauen, was bringen denn eigentlich die jungen Leute mit an Themen, die sie interessieren, an Projekten, an Hintergründen und was verbinden sie auch mit dem Studiengang? Also beim Transformation Design, und das ist auch dann ganz wichtig für das Aufnahmeverfahren dann im zweiten Schritt, handelt es sich ja um einen Begriff, der nicht klar definiert ist und jeder bringt dort sein eigenes Paket mit und sein eigenes Verständnis. Und das einmal auch abzufragen, zu verstehen, wo starten wir da eigentlich zusammen, ist für uns sehr wichtig, für die Entwicklung des Studienganges. Und insofern ist es auch im zweiten Schritt beim Aufnahmetag, der ein bisschen wie ein Assessment Day aufgebaut ist, das man vielleicht von größeren Firmen kennt, ist es für uns sehr wichtig, dass der für beide Seiten als Bewerbungsverfahren gesehen wird. Also zum einen für uns, um zu schauen, passen die Studierenden oder die Bewerbenden gut rein in diese Art von Lernen und in diese Art von Zusammenarbeit und passen wir auch zu den Studierenden? Also gefällt ihnen das? Möchten die so die nächsten 3 Jahre lernen? Passt es ihnen in Projekten zu arbeiten? Passt es ihnen mit dieser Art von Gruppen zu arbeiten, mit dieser Art von Betreuung zu arbeiten? Also was dort passiert am zweiten Tag, ist nämlich, dass sie zwei Phasen einmal kurz anschneiden aus dem Projektframework, was wir für die Semesterprojekte benutzen. Also die Semesterprojekte, die dauern ja jeweils 14 Wochen und dafür wird es immer einen klassischen Designprozess geben, den die Studierenden durchlaufen. Im Aufnahmeverfahren werden die dann zwei Schritte ein wenig anschneiden und auch mal ausprobieren, was wird denn dort von Ihnen erwartet und was werden die da eigentlich dann später auch immer zusammen machen. Und das machen wir so, dass wir eine Herausforderung, die aktuell in der HKB relevant ist, mit reinbringen und das können dann Studierende in Gruppen bearbeiten im Laufe eines halben Tages und später zusammen reflektieren, präsentieren und dazu ein kurzes Interview mit der Auswahlkommission führen.
Verstehe. Kannst du so ein Beispiel nennen von diesen, also so eine Herausforderung aus der HKB, damit wir uns das ein bisschen bildlich vorstellen können?
Ja, ich bin natürlich noch nicht so lange da in der HKB, als dass ich mehrere Herausforderungen schon kenne und benennen kann. Ich kann aber vielleicht so ein typisches Beispiel nennen, ist vielleicht auf Organisationsebene. Also die Projekte werden ja immer auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Manchmal können Herausforderungen auf Teamebene, auf Organisationsebene, vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden. Und hier handelt es sich ja dann um so eine Organisationsebene. Da könnte ein typisches Problem zum Beispiel sein, Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einheiten. Also das ist etwas, was in jeder Organisation ein Problem ist. Im akademischen Betrieb nennt man es dann Interdisziplinarität. Und da könnte man sich damit auseinandersetzen und sagen, schaut mal, wir haben hier konkret, sagen wir mal, zwei Studiengänge, drei Studiengänge oder zwei Institute. Und wir versuchen schon seit langem ein Format zu finden, das es für Austausch, kontinuierlichen Austausch, für gemeinsamen Wissensaufbau. Und dies und jenes haben wir schon versucht, das hat nicht geklappt, das fisselt immer wieder aus. Überlegt euch doch mal, wie wir ein Konzept strukturieren können für gemeinsamen Wissensaustausch. Das könnte so eine Fragestellung sein, wo die Projektpartner oder die Challenge Owners in dem Fall dann die zwei Studiengänge oder die sind. Und die Studierenden hätten dann in diesen 14 Wochen dann Zeit, vor allem für so zwei Hauptphasen. Also zum einen sozusagen zu Beginn des Projektes würden sie natürlich erstmal einen Projektplan erstellen. Also sich erstmal damit auseinandersetzen, was ist denn hier nochmal das Ziel, was ist überhaupt möglich in den 14 Wochen, was ist der Kontext, in dem wir hier arbeiten und was sind auch die Bedingungen und so der Rahmen, über den wir nicht hinausgehen können oder wollen und auch was die Betreuung angeht. Was können wir kriegen, wie weit können wir gehen, wo werden wir unterstützt, wie viel. Und sobald das geklärt wird und man sozusagen in die Umsetzungsphase geht, da gibt es dann zwei Hauptphasen. Das eine ist erstmal Design als, sagen wir, Forschungsmethode zu nutzen, in der ersten Phase geht es dann darum, die Situation zu begreifen und den Bestand aufzunehmen. Das heißt, zum Beispiel in diesem Beispiel vielleicht Interviews zu führen, mal vor Ort zu gehen, zu schauen, wie ist der Alltag eigentlich strukturiert, wie sind die sozialen Beziehungen strukturiert, wie funktioniert Zeit in den verschiedenen Einheiten, was wurde schon versucht, was gibt es für Möglichkeiten überhaupt, um etwas aufzubauen. Also das wäre so eine Art klassische Bestandsaufnahme. Und dann würde man in die Prototypenphase gehen. Also sobald man festgestellt hat, das ist wirklich das Thema hier, das sind die Konflikte, das sind die Möglichkeiten auch, dass es dann darum geht, diese Möglichkeiten auszuloten. Anhand von Prototypen, Experimenten, kleineren, größeren Versuchen, sodass man schaut und später dann auch den Projektpartnern sagen, rückmelden kann. Schaut mal, das haben wir herausgefunden, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und das ist das, was ihr weitermachen könntet. Das ist das, was wir euch mitgeben können. Also es geht auch immer wieder darum, dass man ein Projekt gut abschließen und übergeben kann, weil natürlich im Transformationsdesign das Design an sich ein Prozess ist, der nicht damit endet, dass das Projekt endet. Also das fängt vielleicht damit erst wirklich an. Und es ist spannend, eben auch zu lernen, wie setze ich eigentlich einen Impuls und wie ermögliche ich anderen Leuten dann daraufhin aufzubauen, zu handeln, etwas selber zu verändern.
Also in gewisser Weise, ja, es ist auch ein Design des Prozesses.
Ja, ich glaube, das ist ein Design, was auf jeden Fall jenseits von Lifestyle- und Konsumproblematiken situiert ist. Also ein Design, was vor allem projektbezogen ist, wobei ich sagen würde, jedes Design ist erstmal ein Projekt, ist immer eine Strukturierung von was brauche ich als Input, was will ich als Output haben und was ist der Prozess dazwischen. Aber im Transformationsdesign interessiert man sich auch dafür, die andere Prozesse mit zu designen und vor allem auch relational zu designen, also Beziehungen zu designen, nicht nur das Verhalten zwischen Objekten und Usern, aber eben auch soziale Strukturen, soziale Dynamiken.
Da haben andere Schulen in der Schweiz ja auch schon ähnliche akademische Zugänge entwickelt zu, ich sag mal, einem solchen Verständnis von Design. Ich denke jetzt hierbei zum Beispiel an ein Hyperwerk in Basel oder jetzt an den neuen Bachelor an der Hochschule Luzern, das Creative Transformation, oder jetzt den Master Transdisziplinarität an der ZHDK oder halt auch den Master Design an der HKB. Ist das aus deiner Sicht vielleicht so ein bisschen die Zukunft der akademischen Designlehre, dass Design vor allem und vermehrt in Relation zur Gesellschaft und Transformation unterrichtet wird?
Also du hast recht, es gibt einige Bachelor- und Masterstudiengänge in der Schweiz und auch im deutschsprachigen Raum, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und das ist natürlich super, dass man da merkt und dass sich auch der Bachelor Transformation Design in der HKB sich dort einreihen kann und aufbauen kann auf den Erfahrungen und sich da auch austauschen und vernetzen kann. Ich glaube, was man da sieht, ist eine akademische Antwort auf die Krise im Design und vor allem eine Antwort als in verschiedenen Experimenten. Also jeder Studiengang ist ja ein wenig anders und ich glaube, da wird damit experimentiert, wie wollen wir heute noch unterrichten? Und alle fragen sich wahrscheinlich, was können wir heute überhaupt vermitteln? Denn jede Bildung ist ja ein wenig auf Beständigkeit aufgebaut und auf einem Versprechen. Und ich glaube, was man da sieht, ist, dass man sich die Frage stellt, was können wir heute denn noch versprechen? Und wissen wir denn, was eigentlich zählt? Und diese Vielfalt an neuartigen Studiengängen im Design spiegelt, glaube ich, wieder, dass wir die Antwort nicht kennen und dass wir verschiedene Ansätze versuchen, uns da ranzutasten. Und das ist ja erstmal super, dass es diese Vielfalt gibt.
Ja, absolut. Inwiefern würdest du denn sagen, unterscheidet sich dieser Studiengang jetzt von vielleicht anderen Ansätzen, die du kennst? Oder was zeichnet diesen Studiengang insbesondere aus?
Also was den Studiengang auszeichnet, sind wahrscheinlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist dieser Fokus auf Kontext in Design und der Fokus darauf, dass man sich von Anfang an mit den Bedürfnissen, mit den Fragestellungen, auch mit den Bedrängnissen eines Gegenübers auseinandersetzt, also in dem Fall Projektpartnernden. Dass man also lernt, Design nicht anzuwenden, um eigene Ideen unbedingt durchzusetzen, auch im kreativen Sinne, sondern dass man es lernt, um erstmal zu verstehen, um sich mit Kontexten auseinanderzusetzen und dann auch in die Co-Kreation zu gehen. Also die Designerinnen dieses Studienganges werden ja zum einen ständig in Teams zusammenarbeiten und dann aber auch immer ständig mit anderen Vertretern aus Gesellschaft, Wirtschaft, verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten und eben auch mit den Einschränkungen, mit denen diese Organisationen zu tun haben. Und das ist eine andere Designkompetenz. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns vor allem Design als Kompetenz anschauen im Kontext von radikaler Unsicherheit und Komplexität. Warum? Weil sobald man sich mit Themen wie Transformation und Wandel beschäftigt man sich ja mit Fragen von sozialer Veränderung, sozialen Prozessen, sozialen Dynamiken. Und soziale Dynamiken sind immer von Grund auf komplex und unsicher. Und das braucht nochmal eine andere Art von Design und andere Kompetenzen, die sich sagen, konkret mit den Herausforderungen von Komplexität auseinandersetzen und zum Beispiel eben Fragen der, sorry, das wird wahrscheinlich zu akademisch, aber die sich vor allem mit Fragen wie zum Beispiel Emergenz beschäftigen, mit der Frage, welche Strukturen kann man schaffen, damit etwas entsteht, worüber wir echt wenig Kontrolle haben, aber wir haben Kontrolle über diese Strukturen. Das ist eine andere Art von Design, das ist ein anderer Balanceakt, wo es vielleicht auch darum geht, Wechselwirkungen zu designen oder Wechselwirkungen zu berücksichtigen im Design, wo es auch darum geht, Relationen, Beziehungen zu designen und Beziehungen, die entziehen sich ja erstmal immer der Kontrolle. Also ich glaube, die Herausforderung, wenn man mit sozialen Systemen arbeitet oder im Kontext von sozialen Systemen designt, ist, dass sich dein Designobjekt ja immer wieder dass sich das immer wieder entzieht. Also du kannst es nicht kontrollieren, wie ein Stück Glas oder wie einen Stuhl. Du hast ja du hast ja da das Glück, dass du von vorne bis hinten den gesamten Prozess einmal planen kannst und durchführen kannst und immer wieder intervenieren kannst mit einem relativ hohen Wirkungsgrad. Und bei dem sozialen Design und auch beim Transformationsdesign ist dies nicht der Fall. Du musst also andere Methoden kennen und anwenden, um dich in diesem Prozess sozusagen angemessen zu verhalten und um das auch aushalten zu können.
Mhm. Interessant. Eine Frage, die mir hier bei dieser Erklärung ein bisschen aufkommt, ist, das ist ja schon ein relativ komplexes Gefüge von Design, Transformation, Gesellschaft, wofür man auch ein bisschen ein Gefühl entwickeln muss. Und das sage ich jetzt auch wieder aus einer Perspektive von jemandem, der so eine ganz klassische Designausbildung durchgemacht hat, würde ich sagen. Man kommt ja oftmals als junger Mensch, Anfang 20, der sich in so die Kunsthochschul-Bubble hineinbegibt, mit so einem, glaube ich, erstmal sehr grundlegenden, einfachen Verständnis von Design dahin. Also man sieht das erstmal so in seiner sehr greifbaren Form von, ich lerne jetzt einen Skill, etwas zu erschaffen, etwas zu designen. Man macht erstmal irgendwie Grafikdesign oder Industriedesign oder so und entwickelt vielleicht eben erst in einem späteren Schritt, vielleicht erst nach dem Bachelor, vielleicht gar nie, so ein Verständnis von diesen Zusammenhängen, die Design mit der Welt, mit Gesellschaft hat. Und das ist schon, finde ich, einmal noch eine höhere Voraussetzung an Studierende, dass sie quasi dieses Verständnis schon mitbringen. Inwiefern oder andere Frage vielleicht, wen wollt ihr damit abholen und wie holt ihr diese Leute ab? Also das richtet sich das an die vielleicht eine ähnliche Klientel, an eine ähnliche Altersgruppe, an ein ähnliches Berufsprofil? Oder wie ist das zu verstehen?
Also da hole ich vielleicht ein wenig aus. Zum einen würde ich sagen, wir haben keine klare Gruppe, keine klare Ansprechgruppe. Wir haben eine Vorstellung davon, für wen dieser Studiengang geeignet ist. Und in dieser Vorstellung gehen wir aber auch durchaus davon aus, dass das eine wahnsinnig diverse und breit gestreute Gruppe sein wird. Ich glaube, wenn man das Glück hat, das Privileg hat, mal etwas aufzubauen, dann versucht man ja auch immer da anzudocken, was man selber erlebt hat und was einem selber vielleicht nicht so gut gefallen hat. Und ich komme ja aus der geisteswissenschaftlichen Richtung und geistes- und sozialwissenschaftlichen Richtung. Und ich habe diese Disziplin so erlebt, dass man vor allem schnell im Problematisieren bleibt oder viel Theorie, also viel lernt, um im Endeffekt zu verstehen und um Probleme benennen zu können. Und das ist super und das ist auch der erste Schritt. Und mir hat aber immer der zweite Schritt gefehlt, zu sagen, und was nun? Was mache ich jetzt damit? Und dieser Studiengang ist insofern für diejenigen konzipiert, die sich durchaus mit Fragestellung, Problemstellung auseinandersetzen wollen und sagen, ich möchte ein bisschen verstehen, warum es diesen Wandel gibt. Ich möchte verstehen, warum es diese Herausforderung gibt in Stadtentwicklung oder ich möchte verstehen, wie Organisationsentwicklung funktionieren, wie Strategie, Innovation funktioniert. Ich möchte verstehen, warum es Migrationsprobleme gibt und was man da tun kann, warum es Klimawandel gibt und warum wir nichts dagegen ausrichten, was dem gewachsen ist. Aber die auch gleichzeitig sagen, aber mir reicht es nicht, einfach nur zu verstehen und dass es das Problem gibt und was das Problem ist. Ich möchte auch ausprobieren, wie man dann eigentlich in diese Implementierungs-, in eine Umsetzungsphase kommt. Diese Umsetzungsphase, das ist also auch die Umsetzungskompetenzen, das ist etwas, was in so einem klassischen universitären, sozial- oder geisteswissenschaftlichen Studium, zumindest auf Bachelor-Ebene, oft nicht mitgegeben wird und nicht thematisiert wird. Und ich glaube, das ist der Vorteil, an einer Hochschule und vor allem auch an einer Kunsthochschule zu sein, weil hier der Sprung und der Fokus auf dem Machen, auch dem Machen im Kontext dessen, dass man vielleicht noch nicht vollkommen weiß, was das Richtige ist und dass man vielleicht noch nicht eine Fähigkeit, eine Fertigkeit vollkommen ausgebildet hat, sondern noch am Lernen ist, ist hier viel mehr, wird hier viel mehr unterstützt, gerne gesehen und ermöglicht. Und ich glaube, diese Art von Lernen, die man fast mit Experimentieren gleichsetzen kann, spricht auch eine bestimmte Art von jungen Leuten an. Eine bestimmte Neugier, eine Experimentierfreudigkeit und natürlich für den ersten Studiengang oder für die erste Kohorte vor allem auch ein gewisser Pioniergeist, weil der Studiengang, so wie jeder Studiengang, würde ich sagen, natürlich nie vollkommen zu Ende designt und gedacht sein wird. Der wird sich immer ständig entwickeln, aber vor allem im ersten Jahr wird natürlich der Zugewinn an Erfahrungswerten enorm sein. Und das klappt nur, wenn die Studierenden da mitmachen und wenn die Studierenden bereit sind, Rückmeldungen zu geben, Lösungsvorschläge zu geben und in diesem ständigen Austausch zu sein mit Studiengangsleitung, mit Dozierenden.
Mhm. Voll. Dann designt sich in gewisser Weise dieser Studiengang auch von selbst oder mit sich selbst.
Ja, ich würde sagen, ein Aspekt davon, ja.
Sehr schön. An der HKB haben wir ja bereits seit über 10 Jahren jetzt den Masterstudiengang Design, der, würde ich jetzt sagen, vielleicht ein bisschen mit einem ähnlichen Grundgedanken entstanden ist. Sind diese Studiengänge in gewisser Weise verknüpft oder führt das eine auf das andere hin oder besteht dann ein inhaltlicher Zusammenhang? Was würdest du sagen?
Also der Robert, der Studiengangsleiter des Master Design, ist ja auch im IDR-Leitungsteam und war insofern stark beteiligt an dem Konzept und auch in der ersten Phase des Aufbaus des Studiengangs. Und nach wie vor wird auch Robert eine wichtige Instanz sein für den Studiengang und wird auch involviert sein in den Kursen und in den Projekten. Das ist natürlich so ein großer Bezugspunkt. Und natürlich war auch die Frage in der Konzeption des Studiengangs mit drin, was braucht eigentlich der Master Design, so wie der ist in der HKB, für Kompetenzen oder für Absolventinnen, für Bachelor-Absolventinnen, damit er wirklich gut klappt und wirklich Sinn ergibt. Und insofern sind die Kompetenzen, die aus dieser Perspektive zum Beispiel sehr als wichtig erachtet werden, auch im Curriculum mit drin. Das eine sind natürlich die Projekte, also die Fähigkeit, Projekte zu designen, die umzusetzen, zu managen, zu evaluieren. Denn der Master Design ist ja sehr projektbezogen. Und zum anderen ist es auch das Verständnis für Design und Forschung, Design, Forschung und Analyse. Also im Masterstudiengang geht es ja dann vor allem darum, sein eigenes Projekt umzusetzen. Und die Studierenden werden natürlich nach 4 Projekten im Bachelorstudiengang super darauf vorbereitet, dass sie dann zum einen genügend Projekterfahrung gesammelt haben, verschiedene Rollen schon kennengelernt haben und vor allem auch verschiedene Herausforderungen und Themen erlebt haben, sodass sie dann sagen können, gut, und das ist jetzt das Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte und was ich jetzt persönlich weiterbringen kann.
Mhm. Verstehe. Du hast es eben schon erwähnt, dass was diesen Studiengang auch Was diesen Studiengang auch ein bisschen auszeichnet, ist eine gewisse Nähe zur Designforschung. Jetzt uns als Designforschungspodcast interessiert es natürlich brennend, wie diese Nähe denn konkret aussieht. Und ist es vielleicht ein bisschen auch ein Ziel davon, ganz konkret die akademische Auseinandersetzung mit Design im Kern zu fördern?
Also die Auseinandersetzung mit Theorie findet auf zwei Ebenen statt. Also zum einen, da komme ich komme immer wieder zurück auf die Projekte, also vieles findet in den Projekten statt. Also zum einen auf die Ebene von den Projekten und zum anderen durch Kurse. Also im Bereich von den Projekten haben wir vorhin darüber gesprochen, da gibt es die vier Phasen von so einem Projektverlauf. Und zu Beginn der Phase, so nach dem Kickoff und nach der Gruppenfindungsphase, fängt ja so die erste Kernphase an, die wir jetzt erstmal Discovery genannt haben. Und in der Discovery-Phase geht es darum, dann Methoden aus dem Design Research, aber vielleicht auch angrenzenden Disziplinen zu nutzen, um erstmal so eine klassische Bestandsaufnahme zu machen, um Rahmenbedingungen systematisch zu erfassen, um Zielbedürfnisse, Konflikte, soziale Thematiken aufzunehmen und auch wiederzugeben. Da sind dann typische Methoden, können also zum einen räumliche Methoden sein, von der Ortsbegehung, Fotografie, Dokumentation, Skizzen sein, verschiedene Mapping-Methoden, wo es auch nicht nur mehr darum geht, den Raum abzubilden, sondern vielleicht zum Beispiel soziale Gefüge, Akteure, Diskurse, vielleicht auch Interaktionen zwischen menschlichen, nichtmenschlichen Akteuren abzubilden, die sozusagen eben relevant sind für das Verständnis des Problems. Also vielleicht ist da auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn die Projekte starten, dann starten die natürlich mit einer Fragestellung oder mit einer Herausforderung der Projektpartnernden. Aber es bleibt den Studierenden erstmal in dieser Phase frei und denen auch überlassen, sich nochmal das Problem aus einer Gestaltungsperspektive anzusehen. Und das muss man sich ja erstmal auch erarbeiten. Wie kann man das also erstmal öffnen? Wie kann man das aus verschiedenen Perspektiven anschauen? Wie kann man das auch reframen und vielleicht nochmal reframen und nochmal reframen, sodass man dann an einer, sozusagen an einem Punkt ankommt, wo man sagt, gut, jetzt wissen wir so ungefähr, was hier möglich ist, wo so die Einschränkungen sind, wo wir lieber nicht hingehen, wo wir lieber hingehen. Es ist ja immer so, also da ist der Designprozess immer ein Annäherungsprozess und immer ein Herausfinden. Und da geht es dabei darum, also Forschungsmethoden eben für dieses Herausfinden anzuwenden. Und das Gegenseitige, das Individuelle, aber auch das kollektive Begreifen einer Situation dann. Also das ist Forschung auf der Ebene von den Projekten. Das passiert also im Rahmen immer von so einem 14-wöchigen Projekt, sind das vielleicht 4 bis 5 Wochen, die man für diesen Prozess aufwenden kann. Und natürlich wird das auch aber gestützt durch Kurse, die angeboten werden. Und da gibt es zum einen einen großen Kurs über Designdisziplinen, wo auch zum Beispiel Designforschung gleich in den ersten beiden Semestern vorgestellt wird. Und dann gibt es aber nochmal in den höheren Semestern auch vorbereitend dann für die Bachelor-Thesis ein Modul zu Forschung und Analyse.
Ja gut, wir haben jetzt sehr vieles gehört, sehr viel spannenden Input gekriegt und können uns jetzt ein bisschen ein konkreteres Bild machen, wie dieser Studiengang aussieht. Jetzt aber noch eine letzte ganz persönliche Frage. Was wäre denn dein persönlicher Wunsch, wie sich dieser Studiengang weiterentwickelt?
Also immer wenn ich den Begriff Studiengang höre, dann zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil der Begriff des Studiengangs für mich, also vom Bild her, immer so einen langen Flur symbolisiert und dann gehen da die Menschen durch diesen Flur einmal durch. Und das ist ja bei diesem Studiengang wirklich radikal anders. Vielleicht würde da, also das Bild eines Ganges oder eines Flures passt dazu nicht. Ich sehe das tatsächlich eher als ein Lernnetzwerk. Und für mich wäre die Vision, dass es tatsächlich wie ein selbstorganisiertes Lernnetzwerk funktioniert. Also was ich damit meine, ist, vielleicht ist das Wort Netzwerk immer noch sehr abstrakt und da passt vielleicht das Bild von so einem botanischen Garten ganz gut. Im Botanischen Garten gibt es ja verschiedene Klimazonen und verschiedene Bereiche und da fungiert so eine ganz eigene Logik und ganz andere Art von Leben. Und die sind für sich erstmal geschlossen. Man kann da immer wieder rein und rausgehen und sie besuchen. Aber sie brauchen auch einen kleinen Abschluss in sich, damit dieses Leben dort möglich ist. Damit die Bedingungen sozusagen aufrechterhalten werden, die benötigt werden. Und so sehe ich das ein bisschen im Studiengang. Also die verschiedenen Komponenten, sowohl die Persönlichkeitsentwicklung in dem Modul Develop, als auch dann die Praxiserfahrung im Modul Implement. Das sind ganz andere Kulturen, Tempos, Rhythmen. Das sind ganz andere Arten des Einanderbegegnens, Miteinanderarbeiten. Das sind ganz andere Sprachen, die da auch gesprochen werden. Und die muss man zum Teil gut trennen, dass sie einander befruchten können. Und dass es dort wirklich zu einem diversen, spannenden Austausch kommt, dass man da am Ende mit Kompetenzen tatsächlich rauskommt. Und das braucht aber eben auch Leute, die sich dann in diesen Bereichen wohlfühlen, die diese Bereiche bearbeiten und die auch immer wieder Leute anziehen in diese Bereiche. Das heißt dann zum Beispiel auch für die Projekte, da bin ich jetzt natürlich vor allem in einer kuratierenden Position, dass ich mit Projektpartnerorganisationen spreche, mit potenziellen Partnerinnen, versuche auszuloten, was geht dort, was sind eure Themen, wie können wir zusammenarbeiten. Und dass sich das aber über die Jahre hinweg so verstetigt, dass es zum einen eine Attraktion, also ein Attrakt, dass der Studiengang wie ein Attraktor ist für diese Art von Projekten, Menschen und Fragestellungen. Und dass aber auch die Dozierenden und die Studierenden selber sich befähigt fühlen und auch diese Verantwortung fühlen, an die richtigen Orte und an die richtigen Organisationen, Menschen, Diskurse anzuknüpfen. Das ist ja sehr spannend bei dem Studiengang, dass der eben ein bisschen krakenartig gerade die Möglichkeit hat, sich in verschiedenen Kontexte zu verankern. Und da ist zum Beispiel total wichtig für mich, dass man auch vor allem in dem Quartier um die Hochschule herum sich gut verknüpft, verankert und mit Akteuren aus Bern und der Schweiz, weil viele Transformationsvorhaben ja natürlich über die 14 Wochen, auch über 14 Monate hinweggehen und manchmal im Kontext von 20, 50 Jahren stehen. Und dort von Anfang an anzudocken und eine gewisse Art von Kontinuität herzustellen, das ist ja immer eine Beziehungsfrage. Und für mich wäre es schön zu wissen, dass dieser Studiengang seine eigenen Beziehungen aufbaut und aufrechterhält und sich so selbst das anzieht, selbst spannende Herausforderungen, Problemfelder und Akteure heranzieht, um auch dieses Feld von Transformationsdesign weiter zu fördern und zu unterstützen.
Schön. Ja, ich finde das einen ganz tollen Ausblick und vielleicht auch einen schönen Abschluss jetzt für diese Folge. Danke, Emilia, ganz doll für diesen schönen Einblick. Können wir uns und können sich hoffentlich auch unsere Zuhörenden ein bisschen einen konkreteren Einblick machen. Einfach noch eine ganz kurze Frage für alle Interessierten jetzt. Wann fängt das Bewerbungsverfahren an? Hat das schon angefangen? Wie können sich die Leute bewerben?
Ja, das Bewerbungsverfahren hat schon angefangen. Das hat zwei Phasen. Zum einen eine schriftliche Bewerbung. Die wird dann online eingereicht bis zum 2. März auf der Webseite des Studiengangs über die HKB zu finden. Und dann nach der Sichtung der Unterlagen wird es zum Assessment-Tag kommen, der am 30. März und am 1. April stattfindet. Und da werden dann Einladungen auf Basis der Sichtung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen versendet. Man kann sich also bis zum 2. März online bewerben mit Lebenslauf, einem kurzen Portfolio, einem Motivationsschreiben.
Ja, alles klar. Dann alle Leute, die das jetzt gepackt hat und die interessiert sind, wir werden euch den Link und den Zugang zu diesen Bewerbungsverfahren noch in die Shownotes packen. Dann jetzt nochmal, wie gesagt, Emilia, danke schön für diesen Einblick. Danke, dass du die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen aufzuklären. Danke auch euch, liebe Zuhörenden, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt gerne weitere Anregungen an diesen Podcast an uns weitergeben. Ihr könnt diesen Podcast gerne bewerten und ganz besonders gerne teilen, wenn es euch gefallen hat. Dann ja, nochmal ganz herzlichen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Was macht ihr da?
Design.
Macht.
Gesellschaft.
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 Gesellschaft.